Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Ich beginne auf Latein. Infrastruktur. Ja, Infrastruktur ist jetzt nicht so ein besonders schönes Wort, aber unser Leben hängt von ihr ab. Nicht nur in Notsituationen, sondern auch im Alltag. Ich zum Beispiel. Ich habe heute Wasserhähne betätigt, Klospülung, ich habe telefoniert, ich war online, ich habe die Öffis benutzt. Ich habe Lebensmittel verspachtelt, die per Schiff oder Bahn oder LKW rangeschafft worden sind. Und ich habe auch schon einiges an Strom verbraucht. Und ihr macht es ja auch gerade. Andernfalls würdet ihr diesen Hörsaal jetzt gar nicht hören. Ist aber gut, dass ihr dabei seid, denn unser Redner nimmt uns heute mit in ein neues, weitläufiges und, wie ich finde, extrem spannendes Forschungsgebiet. Auch wenn der Name wiederum etwas spröde klingt. Infrastrukturgeschichte.
Elektrizität und die Wasserversorgung.
Willkommen, Sie haben Post.
Straßen und Eisenbahnen, Fluglinien und das Internet, Daseinsvorsorge und Gemeinwohl. All das Stabile, das notwendig ist, um Fließendes zu ermöglichen. Wer sich jedoch darüber mokiert, dass es anfangs der 1990er Jahre etwa in Kolumbien üblich war, öffentlich in gefakte Mobiltelefone zu brüllen, weil das sozialen Status versprach, sollte sich an die deutsche Praxis der 1980er Jahre erinnern, VHS-Kassetten in Wohnzimmern in Behältnissen aufzubewahren, die wie Bücher aussahen. Zugleich neigen wir dazu, diese Einrichtungen für selbstverständlich zu halten. So sehr Infrastrukturen denjenigen, die sie zu nutzen verstehen, neue Möglichkeiten verschafft, so sehr vermag sie auch auszugrenzen.
Stabiles, das Fließendes ermöglicht. Was für eine schöne Definition. Stabiles, das der Verbindung dient und gleichzeitig ausgrenzend wirkt. Auf die, die nicht angeschlossen sind, an die Bahnverbindung vielleicht, an das Internet oder das Telefon. Unser Redner macht heute sichtbar, was wir oft kaum zur Kenntnis nehmen. Der Trend geht ja dazu, die Spülkästen in den Toiletten, Kabel, Schalter an Küchengeräten oder Tasten auf Displays unsichtbar zu machen, also hinter die glatten Oberflächen zu verlegen. Dabei gibt es immer mehr dieser Verbindungen und das Netzwerk, auf dem unsere Art zu leben beruht, wird immer komplexer. Klasse also, dass der Historiker Dirk van Laak viele Schneisen in dieses unübersichtliche Feld schlägt und so unseren Blick für diese im 18. Jahrhundert einsetzende systematische Vernetzung von Raum und Gesellschaft freimacht. Dirk van Laak hat Germanistik und Geschichte studiert und vielleicht wie ich im Studium das wunderbare Sachbuch von Wolfgang Schiefelbusch gelesen, Die Geschichte der Eisenbahnreise. Das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, genauso wie den Band, den Dirk van Laak selbst 2018 rausgebracht hat. Der heißt Alles im Fluss, die Lebensadern unserer Gesellschaft, Geschichte und Zukunft der Infrastruktur. Nochmal kurz zum Werdegang unseres Redners. Dirk van Laak hat sich 2002 mit einer Arbeit über die Geschichte der Infrastruktur in Afrika habilitiert an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2016 lehrt er deutsche und europäische Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität Leipzig. Dort hat er im Rahmen der Vortragsreihe Infrastructure am 8. April 2019 am Institut für Ethnologie vorgetragen. Die Aufnahme ging allerdings schief, aber freundlicherweise hat der Redner den Vortrag bei Radio Mephisto nochmal für uns einsprechen können. Ihr hört also jetzt den Historiker Dirk van Laak mit seinem Vortrag über Infrastrukturgeschichte, Potenziale und Grenzen eines neuen Forschungsfaches.
Was erwartet Sie? Ich will in den folgenden Dreiviertelstunde darauf aufmerksam machen, dass die Einrichtungen, die heute mit dem unschönen Begriff Infrastruktur umschrieben werden, nicht nur eine ungeheure Bedeutung in der Gegenwart haben, sondern sie auch eine sehr spannende Geschichte besitzen. Mit Infrastrukturen sind in einem engeren Verständnis Einrichtungen des Verkehrs und der Kommunikation, der Versorgung und der Entsorgung gemeint. Heute wird aber noch sehr vieles andere darunter gefasst und weshalb das so ist, werde ich noch erläutern. Ich beginne mit einigen erstaunlichen Beobachtungen, die den Historiker eigentlich misstrauisch, mindestens aber aufmerksam machen sollten. Zunächst, Infrastruktur erscheint als etwas umfassend Positives. Von rechten bis linken Parteien sind sich alle in einem Punkt einig, es muss immer mehr Infrastruktur geben, sie muss weiter ausgebaut, sie muss verbessert werden. Außerdem erscheint Infrastruktur als etwas, um das sich Experten, die Verwaltung, der Staat, die Politik am besten kümmern sollten. Das heißt auch, die Eröffnung neuer Straßenabschnitte oder Internetknoten erscheinen bis heute als Highlights in Politikerleben und als rituelle Feiern einer Gesellschaft, die an die Zukunft glaubt und in sie investiert. Dennoch gibt es Dauerdiskussionen um Infrastrukturen, wie früher um das Wetter, wegen Staus, vor allem wegen der Pünktlichkeit der Bahn, der Erhöhung von Strompreisen, dem Fortfall von Briefkästen oder öffentlichen Telefonen, aber auch wegen Hackerangriffen oder sogenannten Naturkatastrophen, die sich eben vor allem im Zusammenbruch von Infrastruktursystemen äußern. Auch gibt es eine fortgesetzte Debatte darüber, wer dafür bezahlen soll, welche privaten Interessen, vor allem Gewinninteressen, sich mit den Einrichtungen der Kommunikation und des Verkehrs, der Versorgung und der Entsorgung verbinden dürfen oder ob sie Open Access oder gemeinfrei für alle bereitgestellt werden sollen. Zunächst ein bisschen zum Begriff, der um 1875 zuerst in der französischen Eisenbahnersprache aufgetaucht ist und dann latent existierte, in den 1920er Jahren wieder auftauchte, vor allem aber in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen wurde, zunächst in der Sprache der NATO und der Entwicklungshilfe und dann immer stärker in den Sprachgebrauch der wissenschaftlich-technischen Moderne eingegangen ist und zu einer stetig expandierenden Umschreibung für etwas wurde, das für Wohlstand und Lebensqualität als unerlässlich erscheint. Der gegenwärtige Zustand scheint von einer prekären Verletzlichkeit geprägt zu sein. Er taucht immer wieder vom Unterbewussten schreckhaft ins Bewusstsein auf, wenn Infrastruktur nicht funktioniert, wenn eine Brücke zusammenbricht, wenn es Staus gibt, wenn gestreikt wird. Außerdem sind Infrastrukturknoten vor allem immer wieder Gegenstand der terroristischen und auch der kriegerischen Attacken. Es scheint trotzdem immer noch ein politisches Allheilmittel zu sein. Infrastruktur wird von kaum jemandem grundsätzlich in Frage gestellt. Ja, man könnte sogar sagen, Infrastruktur erscheint wie ein Maßstab der Moderne zu sein. Was ist nun Infrastruktur? Ich selbst würde dies in spezifischer Weise auf die Moderne einschränken wollen. Infrastruktur hängt an einer konkreten Praxis und an ihrer Bedeutung für die anonyme Massengesellschaft. Erst wenn eine große Zahl von Menschen auf diese Systeme routiniert zurückgreift, kann man meiner Ansicht nach von Infrastrukturen sprechen. Vorläufer gibt es selbstverständlich seit den Römern, darüber kann man diskutieren, aber es ist meiner Ansicht nach noch kein zentrales Konzept gewesen, das sich in immer neuer, erneuerter und miteinander vernetzter Infrastruktur niedergeschlagen hätte. Heute umgeben uns die großtechnischen Systeme der Infrastrukturen wie eine zweite Natur. Wir bewegen uns in ihr routiniert und selbstverständlich. Wir surfen in ihr und vernetzen uns. Wir kommunizieren weitläufig und erschließen Horizonte. Wir schließen uns an, sind aber gegebenenfalls auch abgehängt oder ausgeschlossen. Definieren könnte man Infrastruktur als all das Stabile, das notwendig ist, um Fließendes zu ermöglichen. Das Konzept der zirkulativ organisierten Gesellschaft besitzt dabei ein stark utopisches Potenzial. Alles soll in Fluss geraten, um Handel und Wandel, Frieden und Wohlstand zu erzeugen. Das aktuelle Symbol dieses Konzepts dürfte das Smartphone sein, das wie eine Fernbedienung der Netzwerkgesellschaft funktioniert und die Chancen wie die Ambivalenzen dieses Konzepts geradezu idealtypisch in sich fasst. Es macht uns nahezu unabhängig vom Raum und der sozialen Herkunft. Es ermöglicht uns den Zugang zu den globalen Informations- und Datenströmen. Es ermöglicht uns jederzeit souveräne Kaufentscheidungen, politische Partizipation und macht uns irgendwie auch zu einer Gemeinschaft von Weltbürgern. Soweit so gut, aber auch so widersprüchlich. Denn all diese Möglichkeiten erfordern den souveränen, gebildeten und entscheidungsstarken Menschen, der wir keineswegs immer sind. Sodass diese Dauerpräsenz von allem uns auch fortwährend überfordert, sei es im Zeitmanagement, sei es in der Aufmerksamkeit, sei es im dauerhaften Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Infrastruktur ist daher von enorm hoher, kaum zu überschätzender Relevanz für den Alltag und für kulturelle Prägungen, auch wenn wir geneigt sind, sie eben für nüchterne, neutrale, sachliche Voraussetzungen von etwas zu halten, für deren Bereitstellung eben Spezialisten und die Politik im Kollektivsingular zuständig seien. Dabei zeigt schon die Aufzählung, was Infrastruktur alles ist, wie voraussetzungsreich dieses verbindende Feld der Gesellschaft ist. Straßen und Eisenbahnen, Fluglinien und das Internet, Elektrizität und die Wasserversorgung, die Entsorgung von Müll oder die Einrichtungen einer touristischen Infrastruktur, all das kostet ungeheuer viel Geld und ist das materielle Ergebnis von unendlich komplexen und oft auch langwierigen Aushandlungsprozessen. Zugleich neigen wir dazu, diese Einrichtungen für selbstverständlich zu halten, sie ungefragt vorauszusetzen oder ihr Vorhandensein ins Unterbewusste abzuschieben. Infrastruktur ist insofern sozusagen ein kollektives Unterbewusstes. Das soll eigentlich auch so sein, weil der Zweck von Infrastruktur im heutigen Verständnis und in impliziter Definition eben darin liegt, neben der Absicht, unsere Horizonte und Handlungsradien zu erweitern, unsere natürlichen Kräfte zu potenzieren und eine Ver- und Entsorgung mit natürlichen Ressourcen zu gewährleisten, der eigentliche Zweck soll eben darin liegen, uns und unsere Aufmerksamkeit zu entlasten. Gerade deswegen sind wir aber heute so unduldsam geworden, wenn sich unserer habitualisierten Ausrichtung auf bzw. der Einübung in ungehinderte Zugänge und Zirkulationen etwas entgegenstellt. Wenn Anschlüsse nicht funktionieren, wenn das Netz langsam wird oder sogar löchrig und wenn andere Verkehrsteilnehmer unserer Einschätzung nach auch nur winzige Augenblicke zu spät reagieren und wir sofort wütend werden, wenn hier jemand gegen den zirkulativen Imperativ unserer Gesellschaft zu verstoßen scheint. Handle so, dass die Geschwindigkeit deines Fortkommens niemanden daran hindert, genauso schnell oder noch schneller zu sein. Das alles nötigt uns eine dauerhafte Beschäftigung mit Alltagslogistik und untergründiger Aufmerksamkeit auf. Ständig müssen wir etwas entscheiden, etwas auswählen, in Prozesse hineindenken. Die Belastung scheint vielen Zeitgenossen und gerade denjenigen, die an ihren Smartphones operieren, ins oft missmutige Gesicht geschrieben zu sein. Auch scheint es heute in Bezug auf warten müssen, behindert werden, nicht schnell genug sein dürfen, eine starke Frustrationsintoleranz zu geben. Wie schon angedeutet, ist der Alltag des Menschen der Gegenwart sehr stark vom Vorhandensein der Infrastrukturen geprägt. Techniksoziologen sprechen hier von großtechnischen Systemen oder auch von Akteur-Netzwerk-Konstellationen, soll heißen, der heutige Mensch lebt nicht voraussetzungslos oder in unmittelbarer Auseinandersetzung mit der Natur, sondern er interagiert mit technisch vermittelnden Sachsystemen und die erfordern eine ständige Einübung, die uns, etwa in Bezug auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr oder die Auseinandersetzung mit neuen, scheinbar verbesserten Bezahlfunktionen, ein Leben lang zu begleiten scheinen. So sehr Infrastrukturen denjenigen, die sie zu nutzen verstehen, neue Möglichkeiten verschafft, so sehr vermag sie auch auszugrenzen. Ist Infrastruktur idealerweise allen unterschiedslos zugänglich und wird sie damit ein machtvolles Instrument, um Räume zu integrieren und Lebensverhältnisse anzugleichen, so ist das in der Praxis natürlich selten der Fall. In extremer Weise kann der Zugang zu Infrastrukturangeboten auch ausgrenzen. Denken Sie an das Apartheidsregime in Südafrika oder das Dritte Reich in Deutschland, in dem es Juden schrittweise erst verboten wurde, sich auf Parkbänke zu setzen oder öffentliche Schwimmbäder zu nutzen, dann Volksempfänger zu hören oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dahinter steckte eine klare Botschaft, dass nämlich Dinge des Gemeinwohls, als deren Inbegriff Infrastrukturen gelten, sogenannten Gemeinschaftsfremden, eben nicht zur Verfügung stehen sollten. Natürlich stecken auch weiterhin soziale Unterscheidungen in der Tatsache, ob jemand an Netzwerke angeschlossen ist oder nicht, sei er nun ein sogenannter Volksgenosse oder ein sogenannter Kunde oder Nutzer. In aller Regel ist neue und verbesserte Infrastruktur zuerst den wohlhabenderen Schichten einer Gesellschaft zugute gekommen, musste der Zugang zu modernen Einrichtungen etwa der Hygiene oder der Kommunikation eingefordert oder sogar erkämpft werden. Angeschlossen zu sein, ist heute eines der wichtigsten Merkmale etwa des urbanen Lebensstils geworden. Da scheint die Frage nach dem konkreten Ort, an dem man lebt, fast in den Hintergrund zu rücken. Lassen Sie mich im Folgenden ein paar historische Schneisen schlagen, um zu zeigen, wie dieser heute so ungeheuer wichtige Zwischenbereich unserer Gesellschaft entstanden ist. Ich hatte schon angedeutet, dass ich diese Geschichte gern in der Neuzeit, genauer im 18. Jahrhundert, beginnen lassen würde, weil mir erst seither ein Prozess einzutreten scheint, der auf eine systematische Vernetzung von Raum und Gesellschaft abzielt und sich dabei mit den Vorstellungen einer modernen Gesellschaft verbindet, nämlich der Entstehung einer erst nationalen, dann internationalen Ökonomie mit ihren Marktgesetzen des Austauschs und der Zirkulation von Waren, Gütern und Ideen, dann der liberalen Vorstellung vom selbstbestimmten, unternehmerisch tätigen Individuum, das an gedanklichem Austausch, an politischer Partizipation und an so wenig obrigkeitlicher Bevormundung wie möglich interessiert ist. Der Nationalismus wie auch der einsetzende Internationalismus setzten auf die scheinbar heilsame Wirkung von Vernetzung im Sinne von Kommunikation und Kennenlernen, sei dies nun als Ziel für die unterschiedlichen Angehörigen einer Nation oder für sogenannte Kosmopoliten formuliert. Für beide schien eine Vernetzung heilsam zu sein, weil sie Menschen einander näher zu bringen schien. Nicht von ungefähr steht hier im Leipziger Hauptbahnhof eine Büste von Friedrich List, dessen Plan für ein deutsches Eisenbahnnetz solche Visionen in sich trug. Nur Experten für äußere wie innere Sicherheit haben in Bezug auf die sich immer stärker ausweitenden Infrastrukturnetze immer schon Bedenken gehabt. Für sie waren die entstehenden Netzwerke gerade dann, wenn sie Grenzen überschritten und von Gegnern zerstört oder angeeignet werden konnten, ein fortlaufender Gegenstand, um alarmiert zu sein. Das hat sich bis heute nicht geändert, wobei vor allem terroristische Anschläge heute auf die Knotenpunkte der Versorgung und der Erzeugung von Panik an solchen Orten abzielen, an denen man so etwas am wenigsten erwartet. Eine historische Quelle der mit Infrastruktur arbeitenden Berufe ist daher das Ingenieurkorps moderner Armeen, das Vorkehrungen für die Logistik und die Versorgung moderner Massenheere und ihrer technischen Ausstattung erstellte, die Straßen, Brücken und Eisenbahnen baute, aber auch Verteidigungsanlagen und so weiter. Zu den frühen Infrastrukturen im modernen Sinne würde ich jedoch vor allem Kanalbauten zählen. Über sie sollte seit dem 18. Jahrhundert, vor allem in England, ein Ausgleich zwischen Stadt und Land, zwischen rohstoffreichen und verarbeitenden Regionen, zwischen agrarischen Produzenten und vor allem urbanen Konsumenten hergestellt werden. Kanäle gehörten aber auch zu denjenigen Infrastrukturen, die durch neue Infrastrukturen rasch veralten und funktionslos werden konnten, hier namentlich durch die Eisenbahn, die sich als räumlich viel flexibler herausstellen sollte. Die Eisenbahn ist deshalb historisch so spannend, weil die Frage, wer im 19. Jahrhundert an die entstehenden Netze angeschlossen wurde und wer abgehängt blieb, zwar keine irreversiblen, aber doch meist äußerst langfristigen, oft bis in die Gegenwart reichenden Entscheidungen bedingte. Viele Orte ließen gleichsam auf Verdacht Bahnhöfe anlegen, um nur ja nicht den Anschluss an die Moderne zu verpassen. Ein Modus, der ebenfalls bis heute reicht. Überhaupt ist die Geschichte der Infrastruktur mindestens so stark von Sog wie von Pushkräften bestimmt, von Zufällen wie von augenblicklichen Konstellationen an Interessen und an Macht. Man kann sogar sagen, dass Infrastrukturen materiell geronnene Aushandlungsprozesse sind. An sie muss sich freilich eine stets neu aktualisierbare Praxis heften, wenn es denn wirklich eine Infrastruktur sein will, nicht lediglich eine Investitionsruine, von denen es immer zahlreiche gab. Während schon Kanäle dafür stehen, dass Infrastrukturen Landschaften effizienter gestaltet haben, weil sie vorhandene Natursysteme wie Flüsse, Seen und Meere besser miteinander verbanden und damit Transportdistanzen verkürzten, haben vor allem Straßen und Eisenbahnen langfristige Trassenverläufe und damit Pfadabhängigkeiten geschaffen. Denn parallel dazu wurden später Telegrafen und Telefonlinien sowie Stromleitungen und andere Infrastrukturen gelegt. In Städten war das schwieriger. Hier mussten in Orten mit langer Geschichte im 19. Jahrhundert viele Straßenzüge neu gestaltet und dabei untertunnelt werden, entstanden ganze sogenannte stadttechnische Systeme unterhalb der Oberfläche, um die Auswüchse der rapiden Verstädterung einzufangen. Wie es sogenannte Push- und Sogkräfte in der Geschichte der Infrastrukturen gibt, so gibt es auch ein ständiges Widerspiel von offensiven Initiativen im Sinne eines Infrastrukturausbaus zugunsten einer Qualität, die man Urbanität nennt, also Nahverkehrssysteme, U-Bahnen, ein gutes Kommunikationsnetz und so weiter, die von eher defensiven Maßnahmen begleitet waren, vor allem solchen der Seuchenvermeidung und der Gesundheitsvorsorge, also Abwassersysteme oder öffentliche Badeanstalten, eine zuverlässige Wasserversorgung oder die Entsorgung von Fäkalien und Müll. Ebenso wenig eindeutige Aussagen kann man über die Frage treffen, wer denn nun die ganzen Infrastruktursysteme erstellt hat. Waren dies private Unternehmer, die, wie etwa die berüchtigten Eisenbahnmagnaten, sich goldene Nasen daran verdienten, oder waren dies eher Kommunen, Gemeinden und Nationalstaaten, die hier einen Großteil ihres Anlagevermögens investierten? Das ist, um es kurz zu machen, von Fall zu Fall unterschiedlich, sehr kultur- und situationsabhängig. Natürlich gab es auch international feststellbare Rhythmen, etwa einen kommunalen oder staatlichen Zugriff auf die Infrastrukturen seit der Wende ins 20. Jahrhundert, weil sie zu dieser Zeit längst als essentiell für die Gestaltung von Räumen und Gesellschaften galten, zudem unter Umständen als eine wichtige Einnahmequelle. Seit den 1970er und 80er Jahren gab es dann in vielen Ländern eine Welle der Deregulierung und Privatisierung, die sich aus heutiger Sicht keineswegs immer als erfolgreich erwies. Als Hochphase des Infrastrukturausbaus kann zweifellos die klassische Hochmoderne gelten, also die Zeit von der Wende ins 20. bis in die 1970er, 80er Jahre. Von den Kriegszeiten abgesehen gab es hier in Westeuropa und den USA einen starken Konsens, dass der weitere Ausbau von Infrastrukturen und deren ständige Verbesserung wünschbar sei und ein wesentlicher Ertrag guter Politik. Interessanterweise hätten auch die östlichen Systeme des realen Sozialismus Infrastrukturgesellschaften sein müssen. Doch verhinderte es die führende und allseits kontrollierende Rolle der kommunistischen Parteien, dass man der freien Kreativität und den kommunikativen Möglichkeiten, die in offenen Infrastrukturen liegen, die Zügel schießen ließ. Daher waren Infrastrukturen hier, auch wegen falscher Grundsatzentscheidungen zugunsten der industriellen Produktion, gebremst und stets äußerst kontrolliert ausgebaut worden. In den westlichen Gesellschaften ist die auf sprudelnden Steuereinnahmen gründende Hochphase des Infrastrukturausbaus seit den 1970er Jahren in die Krise geraten. Das lag auch daran, dass sie und ihr Konzept so stark verknüpft waren mit der industriellen Wachstumsgesellschaft, die wenig ökologische Rücksichten nahm. Ein Wertewandel zugunsten von mehr Lebensqualität statt einer bloßen Quantität materieller Ressourcen trug mit dazu bei, dass wir seither eher über die negativen Folgen des stets steigenden Verkehrs, des Energieverbrauchs und der Dauerkommunikation diskutieren, dies aber paradoxerweise tun, ohne das Konzept Infrastrukturen insgesamt in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil. Der Auf- und Ausbau von Infrastruktur gilt weiterhin, etwa auch in der Entwicklungshilfe, als Schlüsselkonzept jeder gesellschaftlichen Entwicklung. Weiterhin scheinbar nüchtern, neutral und sachlich. Und wer wollte in Abrede stellen, dass sauberes Wasser oder Aborte sinnvoll sind und eine funktionierende Wirtschaft gute Verkehrs- und Kommunikationswege erfordert? Nur muss man sich eben klar darüber sein, dass Infrastrukturen so nüchtern, neutral und sachlich eben nicht sind, sondern das über mindestens zwei Jahrhunderte hinweg gewachsene Konzept der europäisch-amerikanischen Industriemoderne daran hängt. Im Folgenden möchte ich ein paar Forschungsfelder skizzieren, die sich in jüngster Zeit der Erforschung der Infrastruktur angenommen haben. Gerade Ethnologen und Anthropologen sind oft fasziniert zu sehen, auf welch unterschiedliche, vom europäischen Muster abweichende Weise Infrastrukturen im globalen Süden erstellt und angeeignet werden. Etwa Wassersysteme in Mumbai, Stromversorgungen in den Townships von Johannesburg, Handys in Ostafrika oder Fernsehen und Internet in den Favelas Lateinamerikas. Hier sind die Infrastrukturnetze geronnene Sozialbeziehungen. Und die alltäglichen Praktiken mit ihnen zeigen kulturelle Kodierungen des Umgangs mit Angeboten und mit Nachfragen. Sie zeigen aber auch, wie sich das Lokale mit dem Globalen verschränkt, welche symbolische Wertigkeit es hat, angeschlossen zu sein. Wer sich jedoch darüber mokiert, dass es anfangs der 1990er Jahre etwa in Kolumbien üblich war, öffentlich in gefakte Mobiltelefone zu brüllen, weil das sozialen Status versprach, sollte sich an die deutsche Praxis der 1980er Jahre erinnern, VHS-Kassetten in Wohnzimmern in Behältnissen aufzubewahren, die wie Bücher aussahen. Infrastrukturen haben eine eigene politische Symbolik. Sie verheißen Partizipation und Zukunft und sie haben eine eigene äußerliche Erscheinungsform, die sich im 19. Jahrhundert in prachtvollen Bahnhofsgebäuden, sorgfältig verzierten Wassertürmen oder imposanten Brückenanlagen äußerte, im 20. Jahrhundert jedoch nüchternen Fassaden, wenn nicht einer ausdrücklichen Unsichtbarkeit, wichen. Man kann sich deshalb auch architektur- oder kunsthistorisch dem Thema Infrastrukturen annähern. Wirtschaftshistoriker haben Infrastrukturen oft als Voraussetzungen für ein Marktgeschehen definiert, die der Markt selbst nicht schaffen könne. Entsprechende Äußerungen gibt es schon bei Adam Smith. An Infrastrukturen wurde oft diskutiert, ob der Staat oder die Kommunen selbst als Unternehmer auftreten dürften, ohne den Wettbewerb zu verzerren. Umgekehrt waren und sind Unternehmen immer dann dankbar, wenn sie für notwendige Voraussetzungen ihrer Geschäfte nicht selbst aufkommen müssen. Staatliche Wirtschaftspolitik ist deshalb vor allem eine an bestimmte Standorte gebundene Infrastrukturpolitik. Zugleich wird über Infrastrukturen so etwas wie Daseinsvorsorge und Gemeinwohl gesteuert und auch definiert. Defizitäre Infrastruktureinrichtungen werden aber in aller Regel subventioniert oder steuerlich abgefedert. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass namentlich sogenannte Auslandsinvestitionen in Infrastrukturen immer dann, wenn sie anfangen, Gewinne abzuwerfen, von einer sogenannten Nationalisierung bedroht sind. Was ist Gemeinwohl? Was individuelles Wohl? Wer gehört dazu? Wer nicht? Wer wird angeschlossen? Wer ausgeschlossen? Das sind natürlich auch alles Fragen der allgemeinen, politischen und der Sozialgeschichte. Zugleich ist es auch hier wieder nicht so einfach. Suggeriert die Verfügung über Kommunikations- und Versorgungseinrichtungen Macht, können Infrastrukturen natürlich auch dazu genutzt werden, genau diese zu unterminieren oder anzugreifen. Terroristische Anschläge und kriegerische Unternehmungen zielen daher meist als erstes darauf ab, Infrastrukturknoten zu besetzen oder lahmzulegen und alternativ Untergrund- oder Gegenkulturen schaffen sich ihre eigenen Netze oder, aktuell gesprochen, ihre Filterblasen, um den vermeintlich konformistischen Mehrheitssystemen etwas entgegenzustellen. Aus der Warte der Kultur- und Alltagsgeschichte ist dann auch genau das eine wichtige Frage. Ob nämlich der täglich routinierte Zugriff auf Infrastruktur so etwas wie ein konformistisches Verhalten hervorbringt? Ich würde sagen, ja. Aber die Geschichte der Infrastrukturen zeigt, dass die Frage der ungeplanten Aneignung immer sehr wichtig gewesen ist. Sei es durch die amerikanischen Güterzüge heimlich nutzenden Wanderarbeiter, die sogenannten Hobos, sei es durch diejenigen, die sich Beförderungen oder Stromzufuhren erschleichen, sei es durch Hacker, die systematische Lücken in den digitalen Systemen aufdecken. Ob man das für belebend oder aber für kriminell hält, kommt stark auf die Perspektive und vermutlich auch auf die Situation an. Inzwischen gibt es ganze Bücher darüber, wie zum Beispiel die New York City Transit Authority über Jahrzehnte hinweg darum bemüht war, Fahrgäste zum Bezahlen anzuhalten. Und das möglichst automatisiert. Damit bin ich bei einem besonders spannenden Aspekt, nämlich der Frage danach, wer eigentlich Infrastrukturen organisiert. Viele Jahrzehnte über waren Infrastruktureinrichtungen wie die Deutsche Reichsbahn stolze und gewaltige Staatsunternehmen, die Tausende von ebenso stolzen und in der Regel verbeamtete Mitarbeiter besaßen, die in ihrem Status als Eisenbahner, als Postler oder als Verkehrspolizisten durch Uniformen repräsentierten und Autorität einforderten. Inzwischen sind viele durch eine privatisierte Servicephilosophie ersetzt worden und der Bahnkunde von heute ordert nicht nur seine Fahrkarte online, er kann nach der Einnahme seines Platzes diesen auch selbst validieren. So verlieren immer mehr Infrastrukturen durch automatisierte Prozesse, die wir nun in scheinbarer Freiheit selbst zu organisieren haben, ihr Gesicht und der Schaffner bringt einem vielleicht noch einmal einen Kaffee vorbei. Zahlreiche Berufe sind darüber ausgestorben, es gibt keine Gasriecher, keine Gaslaternenanzünder und auch keine Fräuleins vom Amt mehr. Diese menschliche Seite der Infrastrukturgeschichte ist sicher weitaus weniger erforscht als deren materielle oder technische Seite. Hier gibt es seit vielen Jahrzehnten sehr lohnenswerte Studien zu einzelnen Systemen wie der Elektrizitätsversorgung, den Automobilismus und den damit eng verknüpften Individualtourismus, den ungeheuer komplexen Bau von Talsperren oder auch zur Daseinsvorsorge einzelner Städte. Ganz gut erforscht, aber fälschlicherweise nicht mit Infrastrukturen verbunden, sind Dinge wie die Geopolitik des Verkehrs, der Kommunikation und der Rohstoffversorgung. Ich erinnere hier an die heutigen Querelen um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder an Chinas weltpolitische Ambitionen in Bezug auf die neue Seidenstraße. Warum sich die klassische Strukturgeschichte kaum für die Infrastrukturgeschichte interessiert hat, ist mir bis heute ein gewisses Rätsel. Denn Infrastruktur schafft zweifellos Privilegien, etwa durch frühe Anschlüsse oder Klasseneinteilungen in Zügen oder Flugzeugen. Und hat doch, indem sie den anonymisierten Kunden, Endverbraucher oder Passagier voraussetzt, zugleich egalisierende Tendenzen. Auch die Kulturgeschichte, etwa der materiellen Dinge oder die Gendergeschichte, hätte hier wunderbare Untersuchungsfelder. Eine Ursache könnte sein, dass Infrastrukturgeschichte von ihrem Begriff und ihrer Konnotation her eben sehr verwaltungsaffin und technokratisch daherkommt. Sie bislang meist weniger als Geschichte der davon Betroffenen und darauf reagierenden Menschen adressiert wurde, sondern als Geschichte von anonymen Systemen ohne große Heldinnen oder Helden sowie ohne dramatische Zäsuren. Dabei würde ich behaupten und hoffen, das auch angedeutet zu haben, dass Infrastrukturgeschichte ein Feld eigener historischer Qualität und mit viel Eigensinn darstellt. Sie betrifft zudem immer mehr oder weniger alle heute lebenden Menschen und sie hat eine kontinuierliche, aber gewundene und an Widersprüchen reiche Geschichte, wie man sich das als Historiker eigentlich nur wünschen kann. Der Anschluss wie der Ausschluss über Infrastrukturen hat Gesellschaften integriert, aber auch neu differenziert. Beides sind natürlich auch machtvolle Agenten von Prozessen gewesen, die wir zu undifferenziert als Globalisierung bezeichnen. Schließlich sind Infrastrukturen, deren Ausbau und deren Funktionieren zu einem Synonym für gutes Regieren, funktionierende Gesellschaften, Maßstäbe für Gerechtigkeit und Modernität geworden. Sie sind tragende Elemente eines urbanen Lebensstils, der es uns zugleich ermöglicht, uns fast überall auf dem Globus zurechtzufinden. Unsere Welt ist voller seltsamer Zeichen, die auf die Regulierung des Verkehrs, auf richtiges Verhalten oder verborgene Infrastrukturen hinweisen. Dennoch sind sie nur zum Teil Agenten einer Vereinheitlichung der Welt, sie werden nämlich überall etwas anders angeeignet. Daher sehe ich auch besonders viel Potenzial bei einer Infrastrukturgeschichte der außereuropäischen Welt. Über die wissen wir bislang nur Beschränktes. Manches spricht dafür, dass in Lateinamerika, in Ostasien oder in Afrika manche Infrastrukturentwicklungen erstaunlich früh eingesetzt haben, weil hier vielleicht auch freier geplant werden oder aber auf lokal oder indigen bereits vorhandene Systeme aufgesattelt werden konnte. Auch sozialpsychologischen und anthropologischen Studien zur Geschichte und Wirkung unserer gebauten Umwelt sehe ich mit Spannung entgegen. Weniger anfangen kann ich persönlich hingegen mit dem Impuls, den Begriff Infrastruktur ständig weiter auszuweiten und ihn als eine beliebige Kennzeichnung für Vorleistungen aller Art oder als kulturwissenschaftliche Allzweckwaffe zu verwenden. Das zerfasert meines Erachtens den Begriff und nimmt ihm seine analytische Schärfe. Es freut mich aber natürlich, dass sich Infrastrukturgeschichte heute in einer ganzen Reihe von Disziplinen als Forschungsfeld etabliert zu haben scheint. Das war vor 25 Jahren, als ich begann, mich damit auseinanderzusetzen, keineswegs vorauszusehen. Aber wie es in der Geschichte oft ist, im Nachhinein erscheint dann wieder alles recht logisch und zwingend.
Ein Bonmot, nicht nur für die Zunft der Historiker. Im Nachhinein erscheint alles logisch. Etliche Zugänge und Perspektiven auf die Geschichte der Infrastruktur hat Dirk van Laak für uns entwickelt. Seinen Vortrag mit dem Titel Infrastrukturgeschichte – Potenziale und Grenzen eines neuen Forschungsfaches hat er am 8. April 2019 an der Universität Leipzig gehalten. Ich habe mir ja feste vorgenommen, im Berliner Straßenverkehr demnächst an van Laaks zirkulativen Imperativ zu denken. Der ging ja so: Handle stets so, dass die Geschwindigkeit deines Fortkommens niemanden hindert, genauso schnell oder schneller zu sein. Ich werde mir diesen Imperativ merken, in der Hoffnung, ihn zu überwinden. Ich bin nämlich viel zu oft viel zu ungeduldig, wenn andere auf dem Radweg, auf der Straße oder der Rolltreppe für Stockungen sorgen. Ist ja eigentlich beknackt, die Infrastruktur läuft ja nicht weg. So, einen kleinen Hinweis auf den Hörsaal morgen Abend hätte ich auch noch und dann wird's politikwissenschaftlich bei uns. Die Politologin Silja Häusermann von der Universität Zürich spricht bei uns über Demokratie in der postindustriellen Gesellschaft. Gehalten hat sie diesen Vortrag einige Monate vor den Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen, aber ihre Befunde helfen, die Wahlergebnisse dort und nicht nur dort zu erklären und besser zu verstehen. Die Wahlsieger, die CDU in Sachsen, die SPD in Brandenburg, sind ja gleichzeitig auch die Wahlverlierer. Beide haben deutliche Stimmenverluste eingefahren. Der Boden der ehemaligen Volksparteien erodiert, bundesweit und auch in vielen anderen Ländern. Das war mal anders.
Bundeskanzler Willy Brandt muss seine Politik fortsetzen können. Für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens. Deshalb SPD. Willy Brandt muss Kanzler bleiben.
In den 70er, 80er Jahren kamen neue Themen auf die Agenda durch das, was wir heute neue soziale Bewegungen nennen. Deutschland ist eines der Länder, der sie sehr stark waren. Frauenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung.
Die Grünen die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
Die Träger dieser neuen sozialen Bewegungen, die sozialen Gruppen, die diese neuen sozialen Bewegungen alimentiert haben und getragen haben, das war eben die neue Mittelklasse.
Die junge Generation vertraut Helmut Kohl. Die Zinsen sinken.
Also Beschäftigte im hochqualifizierten Dienstleistungsbereich, kognitive, kreative Berufe, da finden sie viele Frauen, viel Bildungskapital.
Gerechtigkeit wird immer ein Thema sein.
Die neue Mittelklasse hat dadurch das Elektorat der Linken grundlegend transformiert.
Dein Deutschland soll ein Land sein, in dem wir alle gut und gerne leben.
Ab Mitte der 80er Jahre aber bereits hat sich eben auch eine Gegenbewegung zu dieser neuen Linken formiert.
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.
Warum ist das jetzt für die Volksparteien ein Problem?
Warum das für die Volksparteien ein Problem ist, erfahrt ihr morgen Abend kurz nach 6 bei uns. Genau der richtige Hörsaal, eine Woche vor den letzten Landtagswahlen in diesem Jahr, am 27. Oktober in Thüringen. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.